Der Tag in Berlin und Brandenburg, hier ist Konrad Spremberg. So peinlich die Berliner Pannenwahl letztes Jahr war, sie ist politisch, juristisch, demokratisch, jetzt in der Folge total interessant. Denn so viele Dinge, die jetzt passieren, gab es so noch nie. Zum Beispiel Thema Listen und Kandidaturen bei dieser Wiederholungswahl. Eins hat die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch gerade gelernt, man kann zur Direktkandidatin wider Willen ernannt werden. Und auch bei anderen Parteien mussten ein paar Weichen neu gestellt werden, wie unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel weiß.
Sie muss in Spandau ran, ob sie will oder nicht. Bettina Jarasch, Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der Grünen, übernimmt den Direktwahlkreis Spandau 2. Der bisherige Grünenbewerber dort wohnt nicht mehr in Berlin und darf deshalb nicht mehr antreten. Das Wahlgesetz sieht vor, dass dann der nächstmögliche Kandidat von der Liste dessen Platz einnehmen muss. Jarasch kommt das ungelegen und das weniger, weil ihre Erfolgsaussichten in Spandau gegen den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rad Salih nur gering sind. Sie verweist vor allem darauf, dass die Grünen die Trennung von Amt und Mandat praktizieren.
Das bedeutet, ich kann nicht gleichzeitig Abgeordnete und Regierungsmitglied werden wollen. Und das finde ich auch richtig so, denn das Parlament ist ja eigentlich dafür da, die Regierung zu kontrollieren. Und deswegen wollte ich keinen Direktwahlkreis haben, um da jetzt kein Versprechen zu machen, das ich gar nicht einlösen könnte. Aber der Landeswahlleiter hat entschieden und insofern machen wir jetzt das Beste draus.
Die Entscheidung war knifflig für die Landeswahlleitung, denn das Wahlgesetz sagt nichts dazu, ob Listenplatzbewerber eine Ersatzkandidatur in einem Wahlkreis auch ausschlagen können. Die Landeswahlleitung argumentiert hier, dass die Kandidatenaufstellung für Parteien normalerweise ein aufwendiger Akt sei. Wenn also das Gesetz hier eine verordnete Notlösung vorsieht, dürfe den Notkandidatinnen und Kandidaten kein Gestaltungsspielraum gegeben werden. Sprich, es soll nicht möglich sein, etwa die eine Ersatzkandidatur auszuschlagen, um eine andere in einem anderen Wahlkreis anzunehmen, die einem möglicherweise besser gefällt. Juristisch einfachere Fragen hatte der Landeswahlausschuss bei seiner ersten und wahrscheinlich auch letzten Sitzung vor der Wahl jetzt zu klären. Obwohl die alten Wahllisten vom vergangenen Jahr wieder gelten, mussten sie angepasst werden. Ergebnis: Bei den Parteien, die mit Landeslisten antreten, können insgesamt 18 Kandidatinnen und Kandidaten nicht wiedergewählt werden, weil sie nicht mehr in Berlin wohnen. Dazu zählt etwa der ehemalige Spitzenkandidat der Freien Wähler und Ex-FDP-Abgeordnete Marcel Lute. 5 Bewerberinnen und Bewerber traten von ihren Kandidaturen zurück. Bei der Partei Tierschutz hier waren das sogar sämtliche 3 Listenkandidaten. Diese Partei wurde deshalb von den Stimmzetteln gestrichen. Bei der Basispartei ist ein Kandidat mittlerweile verstorben.
Das sagt Landespolitikreporter Thorsten Gabriel. Die Woche geht zu Ende mit neuer Sicherheit für die Raffinerie PCK in Schwedt. In Zukunft soll Rohöl von Danzig an der polnischen Ostseeküste zur Verarbeitung nach Schwedt gelangen. Das haben Bundeswirtschaftsminister Habeck und die polnische Umweltministerin Moskwa vereinbart. RBB-Reporterin Magdalena Dertsch fasst Reaktionen auf deutscher und polnischer Seite zusammen.
Jubelstimmung herrscht. Zwar keine in Schwedt, Uckermarker geben sich ja selten euphorisch, aber Ruhe und Zufriedenheit sind schon spürbar. Ein Tag, nachdem Polen die Absicht erklärte, die PCK-Raffinerie mit dem Rohöl aus Danzig zu beliefern. Zwar sind noch keine Details über Liefermengen und sonstige Konditionen bekannt, diese werden in den kommenden Tagen ausgearbeitet, doch das Fließen des Rohstoffs scheint gesichert zu sein. Freut sich Konstanze Fischer vom Bürgerbündnis Zukunft Schwedt.
Das betraf ja immer unsere zentrale Forderung, dass bevor man über Transformationsprozesse, die ganz wichtig sind für Schwedt, spricht, dass man aber erstmal sicherstellt den Weiterbetrieb von PCK, auch auf einer wirtschaftlichen Basis. Und da war natürlich immer die alleinige Versorgung über diese Standby-Pipeline aus Rostock eine ganz kritische Geschichte. Das heißt, man hat immer gesagt, also das, was diese Pipeline aus Rostock über den Hafen von Rostock kommend fördern kann, was die maximal fördern kann, ist das Minimum, was PCK braucht, um wirtschaftlich betrieben zu werden.
Auch in Polen bekommt die Verständigung zur Belieferung von PCK Schwedt viel Zuspruch. Das Land ist ein großer Verfechter der Sanktionen für Russland. Das Rohöl in Danzig kommt hauptsächlich aus Saudi-Arabien. Dass sich nun auch Deutschland verpflichtet hat, bis Ende des Jahres kein russisches Öl mehr über die Druzhba-Pipeline nach Schwedt zu beziehen, möchte nun Polen bei der Versorgung helfen. So das Fazit der meisten Kommentare östlich der Oder. Allerdings erwarten viele, dass der russische Anteilshaber Rosneft aus Schwedt ganz aussteigt, meint der Wirtschaftspublizist Cezary Kowanda von dem Politiker-Magazin.
Ich glaube, Polen macht auch weitere Lieferungen davon abhängig, ob diese Frage von Rosneft eins und für alle Mal geklärt.
Sollte Rosneft die Einflüsse bei PCK Schwedt tatsächlich verlieren, sind wahrscheinlich weitere Investitionen aus Polen zu erwarten. Der Energieriese PKN Orlen zieht die Raffinerie nahe der deutsch-polnischen Grenze in sein Geschäftsvisier. Nächste Woche laufen erstmal die deutsch-polnischen Gespräche zur Belieferung der PCK-Raffinerie über Danzig weiter.
Rohöl über Polen nach Schwedt, das ist beschlossene Sache. Magdalena Dertsch war das. Berlin-Wedding hat einen neuen Platz und eine neue Straße, also zumindest neue Namen. Zwei Mitverantwortliche der deutschen Kolonialverbrechen sollen nicht weiter geehrt werden. Die ehemalige Lüderitzstraße heißt darum seit heute Mittag Cornelius-Friedrichs-Straße und der Nachtigallplatz ist jetzt der Mangabell-Platz. Beide nun benannt nach wichtigen Kämpfern gegen das Kolonialregime im heutigen Kamerun. RBB24-Inforadio-Reporterin Oda Tischewski war bei der Zeremonie zur Umbenennung im Wedding dabei.
Der Gesang der kamerunischen Gäste am neuen Mangabell-Platz zeigt, für sie ist die Umbenennung eine lang ersehnte Anerkennung erlittenen Unrechts. Die Hymne preist König Rudolf Duala Mangabell und seine Frau Emily, die für die Rechte ihres Volkes kämpften und obwohl sie dabei die rechtlichen Möglichkeiten der deutschen Kolonialverwaltung nutzten, wurde der König von eben der zum Tode verurteilt und gehängt. Die grüne Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Stefanie Remlinger, sagte daher heute Mittag:
Anstelle der Begründer und Vertreter des deutschen Kolonialreichs soll nun dem afrikanischen Widerstand gegen den Kolonialismus die Ehre erwiesen werden. Das ist längst überfällig.
Dennoch kam die Initiative für die Umbenennung nicht etwa aus der Berliner Politik, sondern aus der schwarzen Community. Über den langwierigen und zähen Kampf für Akzeptanz und gegen den allgegenwärtigen Rassismus hat die Autorin Sharon Dodua Otu ein Gedicht verfasst.
Aber an den Tagen, an denen meine Geduld nachlässt, an denen ich alle Social Media meide und den Klingelton ausschalte, wenn ich Bücher lese statt Zeitungen, wenn ich Musik höre statt Radio, an solchen Tagen lastet die Frage nach dem Erinnern wie ein Haufen Bügelwäsche in der Ecke.
Die neuen Namen am Mangabell-Platz und einige Meter weiter an der neuen Cornelius-Friedrichs-Straße sind nicht nur ein Zeichen des Respekts, sondern auch ein Versuch, mehr Wissen und Sichtbarkeit zu vermitteln. Denn die Erfahrungen dieser Berlinerin teilen sich ja viele in den mittleren und älteren Generationen.
Für mich war das ja erstmal eine Überraschung, wie stark koloniale Beteiligung von Deutschland überhaupt gewesen ist. Das wird ja totgeschwiegen. Und von daher bin ich eigentlich sehr erleichtert, wenn es sowas gibt.
Die Umbenennung ist nun vollzogen. Für die Anwohner stehen einige Formalitäten an. Damit die rasch und kostenfrei erledigt werden können, verspricht Stefanie Remlinger bevorzugte Termine beim Bezirksamt.
Mangabell-Platz und Cornelius-Friedrichs-Straße sind jetzt die offiziellen Namen seit heute Mittag im Wedding. Oda Tischewski war das. Wir werden in Zukunft wohl sehr viel mehr mit Holz bauen und dadurch weniger mit Beton, Zement und Stahl. Das wäre nur logisch auf dem Weg in eine CO2-neutrale Gesellschaft, denn konventionelle Baustoffe verursachen enorm viel Treibhausgas. Um Innovationen wie den Holzbau nach vorne zu bringen, entsteht in Potsdam jetzt das Bauhaus der Erde. Heute wurde es vorgestellt, berichtet unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst.
Ein Pavillon soll es erstmal werden, direkt neben dem Brandenburger Wissenschaftsministerium, also gelegen mitten in Potsdam in Sichtweite der Garnisonkirche.
Sie sehen die Sommer, Sie sehen die Winter, Sie sehen, wie sich das Klima verändert und wir müssen darauf reagieren. Und hier gibt es eine Antwort, hier gibt es einen Baustein, eben auf die Klimakrise zu reagieren für den Bausektor.
Sagt Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle. Stehen soll der Pavillon schon im kommenden Sommer. Bis zu 150 Personen sollen bei Veranstaltungen in ihm Platz finden. Doch warum beim Thema Nachhaltigkeit neu bauen und nicht ein bereits bestehendes Gebäude nutzen?
Es geht ja auch darum zu demonstrieren, dass sozusagen Holz nicht nur Stahl und Beton verdrängt als Baustoff, sondern dass Holz natürlich auch einspeichern kann. Das heißt, wir haben es hier mit einer doppelten Klimabilanz zu tun und das zu demonstrieren ist auch Aufgabe.
Die Bauteile des Pavillons sollen später für ein festes Gebäude weiterverwendet werden, sagt Initiator und Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. In keiner anderen Branche würden Innovationen so dringend gebraucht wie beim Bauen.
Das ist sozusagen die am wenigsten innovative Branche überhaupt. Warum? Weil seit dem Zweiten Weltkrieg mussten sie einfach nur großes Loch in die Erde machen, Holzverschalung, Beton eingießen, ne, bisschen Armierung mit Stahl. Das hat sich verkauft wie warme Semmeln sozusagen, also bis vor kurzem. Das heißt, diese Branche hatte Innovation nicht nötig und sie hat auch irgendwie geschafft, die ganze Nachhaltigkeitsdebatte zu vermeiden. Ne.
Doch inzwischen gehe mit Blick auf das Klima auch in der Baubranche nichts mehr ohne Nachhaltigkeit. Und anders als früher scheitere nachhaltiges Bauen, beispielsweise mit Holz, Lehm und Gras, auch nicht mehr automatisch am Preis, so Schellenhuber.
Im Grunde genommen gibt es jetzt so viele Innovationen in der alternativen Bauwelt, dass sie weit überlegen sind im konventionellen Bau. In diesem Fall, das heißt, in ein paar Jahren sind wir sogar 20% billiger.
Ob das Bauhaus Erde, wenn es selbst erstmal gebaut ist, wirklich für mehr Innovationen und nachhaltiges Bauen sorgt, ist offen. Genau wie die Zeit bis zur Fertigstellung des Gebäudes, so wie bei herkömmlichen Bauprojekten auch.
Na, vielleicht klappt nachhaltig Bauen ja erfolgreicher als Schnellbauen in Deutschland. Aus Potsdam war das Amelie Ernst. Und damit endet unser Blick auf den Tag in Berlin und Brandenburg mit Konrad Spremberg. Sie können unseren täglichen Blick auf das Neueste in der Region auch als Podcast hören in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.